Hallo zusammen, einen wunderschönen Abend hier bei der nächsten Folge in der Reihe, wie wir uns und die Welt erzählen. Ich begrüße Sie und ganz besonders begrüße ich unseren Gast, Beat Fehlmann, den Intendanten der Südwestdeutschen Philharmonie. Und die, die schon öfter hier waren, die werden sich fragen, was macht die Frau da? Da steht normalerweise ein anderer. Der Herr Friedrich lässt sich entschuldigen, er ist erkrankt und deswegen vertrete ich ihn heute Abend. Es geht um Mythen und Märchen als Zugang zur Musik. Und wer von Ihnen Kinder hat oder sich noch an seine Kindheit erinnert, wird vielleicht Peter und der Wolf in Erinnerung haben oder den Karneval der Tiere. Das sind so Sachen, die hört man mit Kindern, weil eine Geschichte da ganz unmittelbar in Musik gesetzt wird und so die Musik irgendwie besser hängen bleibt. Musik und Geschichten haben viel gemeinsam. Beide haben sowas wie einen Anfang, eine Mitte, ein Ende. Irgendwas passiert dazwischen. Und wer mal Beethovens Fünfte bis ganz zum Schluss gehört hat, der weiß auch, dass die allerschlimmsten Geschichten ein Happy End haben können. Ich glaube, heute Abend geht es noch um ein paar andere Dinge im Zusammenhang mit Mythen und Musik und gebe daher das Wort an Herrn Fehlmann weiter. Herr Fehlmann, den kennen die meisten von Ihnen sicher, Intendant hier in Konstanz, ist selber von Haus aus Musiker, nämlich Klarinettist und Komponist. Das heißt, er kann in ganz vielfacher Weise musikalische Geschichten erzählen. Und das soll er jetzt auch tun, denn das kann er besser als ich. Ich habe noch eine Bitte. Wir haben Unterschriftenlisten. Es wäre sehr schön, wenn auch die da unterschreiben würden, die die Punkte nicht brauchen. Viel Vergnügen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier zu sein und ich freue mich vor allem, dass meine Beispiele nicht die sein werden, von denen Sie schon gehört haben. Dennoch, Mythen und Märchen als Zugang zur Musik, so der Titel meines Referats und Beitrag zu dieser Reihe um dieses Thema. Eine Annäherung, welche nicht ohne Musikbeispiele auskommen wird, erst einmal aber das Thema etwas theoretisch umkreist für den Beginn. Mythen und Märchen verbinden Sinnliches und Übersinnliches. Mythen stellen das Außerirdische ins Zentrum, erzählen Taten und Leiden der Götter und Heroen. Sie setzen keinen Glauben voraus, ihr Wert bleibt sich gleich, ob wir daran glauben oder nicht. Märchen wiederum stellen Menschenschicksale dar. Den Mythen sind sie darin verwandt, dass der Mensch in Beziehung steht mit einer irrationalen, einer jenseitigen Welt. Gott aber, die Götter, sind im echten Märchen abwesend. Der dogmatische Theologe findet im Märchen keine Antwort. An alte Kulturen gebundene Mythen gehören der Vergangenheit an. Sie tauchen aber immer wieder auf und bauen mit an unsere Kultur. Auf Mythen beruhen jahreszeitliche bedingte Feste, Masken, das Theater und letztlich auch die Musik. Mythen und Märchen wirken vor allem durch ihre Bilder- und Symbolsprache. Das Element Klang, die Musik, wird oft weniger explizit beachtet. Musik entzieht sich dem konkret Benennbaren und gerät deshalb etwas außer Acht. Was aber in der Musik im Märchen sehr deutlich dargestellt wird, betrifft ihren Ursprung der Musik. Zentral und über die Jahrhunderte der Musikgeschichte hinweg wirkt die griechische Sagenwelt ein auf wichtige Werke sämtlicher Gattungen. Doch zuerst einmal noch einen Perspektivenwechsel mit einem Blick auf die Entstehung, auf die Schaffung von Musik an sich. Zu fragen ist an dieser Stelle auch nach der Funktion von Musik innerhalb der Gesellschaft. Hier wäre aus meiner Sicht nebst dem Zeitvertrieb der Unterhaltung ein sich in Verbindung setzen zu nennen. Sich in Verbindung setzen mit Gott oder dem Kosmos, sich in Verbindung setzen mit den Menschen, im Sinne eines gesellschaftlichen Ereignisses oder dem Wunsch nach deren Veränderung. Und schließlich ein sich in Verbindung setzen mit sich selbst in Form einer Selbstreflexion. Die erwähnten Aspekte sind nicht immer genau trennbar. Weiter ist zu vermuten, dass auch mannigfaltige Kombinationen dieser eine Rolle spielen. Für die Komponierenden stellt sich aber nicht nur die Frage nach der Funktion, sondern auch nach der Referenz. Diese können im Kosmos, dem Weltganzen, dem gemeinen Leben oder auch in der Musikgeschichte selbst liegen. Auch hier sind die Bezüge nicht immer trennscharf, sondern wohl eher in Tendenzen, in einzelnen Werken erkennbar. Ganz praktisch stellt sich zusätzlich die Frage nach der Fantasie des Schaffenden. Also die Frage, ob Vorgaben den Geist und die Fantasie beflügeln oder nicht. Bezogen auf das weiße Blatt Papier könnte man das auf ein Blatt mit oder ohne Linien reduzieren. In Bezug auf Mythen und Märchen stellt sich die Frage, wie weit diese außermusikalischen Geschichten in die Struktur eingreifen. Hier die primäre Frage nach der Verwendung von Sprache, aber auch Fragen der formalen Gestaltung, der Harmonik oder der Stimmung. Darauf geben uns verschiedene Komponisten ganz unterschiedlicher Epochen vielfältige Antworten, welche ich nun mittels einiger exemplarischer Beispiele versuche verständlich zu machen. Keine mir bekannte Mythologie geht so differenziert auf die Musik ein wie die griechische. Deshalb fiel meine Wahl der musizierenden Proto- oder Archetypen auf Apoll, Orpheus und Prometheus. Apoll ist nach Homer neben Zeus die bedeutendste Gottheit. Die Sage erzählt, die olympischen Götter sprangen von ihren Sitzen auf, wenn er zur Versammlung erschien. Er ist der Gott des Lichtes, der Schönheit, der Heilkunst, der göttlichen, eben der apollinisch beschwingten, heiteren Musik. Als Gott der Musik ist der Musaket der Anführer der Musen. Das Instrument des Apoll ist eine siebenseitige Leier. Der Symbolgehalt bezüglich Beschaffenheit wie Entstehung dieser Leier ist vielsagend. Die Lyra des Apoll ist eine Erfindung des Gottes Hermes. Am Tag seiner Geburt in der Höhle, Hermes ist gerade alleine und unbewacht, schlüpft er aus seinen Windeln, verlässt die Wiege und geht zum Höhlenausgang. Dort findet er eine Schildkröte, er tötet sie, denn er braucht für die Leier einen halbkugeligen Panzer. Nun befestigt er an den Seiten zwei lange Schilfrohre und verbindet diese oben und unten mit je einem Querholz. Er spannt von Querholz zu Querholz sieben Saiten aus Schafdarm über den Klangkörper der Schildkröte. Gleich probiert er sein Spielzeug aus, versteckt es dann in seiner Wiege, um es später dem schwer erzürnten Apoll als Versöhnungsgabe anzubieten. Folgendes hatte sich nämlich zugetragen. Am Abend seines ersten Erdentages, müde vom Leierspiel, hat sich der Säugling Hermes davon gestohlen und ist nach Piräien geschlichen, wo die Götter ihr Vieh weiden. Er stiehlt Apollon 50 Rinder, treibt sie auf sandigem Grund im Rückwärtsgang Richtung Arkadien zum Fluss. Wohl wissend, dass die verkehrten Rinderspuren den Verfolger Apoll in die Irre führen. Er verwischt die eigenen Fußspuren, besticht einen Zeugen, opfert zwei Tiere und wirft alle Kadaverspuren in den Fluss. Im Dunkel der Morgenröte kehrt er zurück, schlüpft durch Schlüsselloch in die Geburtshöhle, bindet sich die Windeln und legt sich in die Wiege. Apoll verdächtigt ihn, sucht ihn auf und beschuldigt ihn des Diebstahls. Hermes mimt kindliche Unschuld. Er wisse nicht einmal, was eine Kuh sei. Apoll ist zutiefst erzürnt über den kleinen verschlagenen Lügner. Nichts kann ihn beruhigen, bis Hermes ihm die Leier anbietet, deren Klang Apoll so entzückt und verzaubert, dass er versöhnt, Hermas zum Bewacher der Herden ernennt und dem Kind den göttlichen Hirtenstab überreicht. Die Leier des Apoll ist also das Werk eines neugeborenen Kindes, das noch nicht mit der Welt in Berührung gekommen ist. Sie hat, wie das Neugeborene selbst, noch etwas Vorirdisches an sich. Der hochgewölbte Schild des Klangkörpers ist ein kleines spielerisches Abbild des Himmelsgewölbes. Zugleich ist er ein Hinweis auf das Wasser, denn die Schildkröte ist ein Wasserwesen. Das Wasser gilt in allen Mythen als Quelle musikalischer Inspiration. In Achtung an unseren finnischen Chefdirigenten mache ich nun gleich zu Beginn eine kleine Klammer auf. Denn das Stichwort Wasser steht zu prominent im Raum, als dass man am Epos Kalevala vorbeigehen könnte. Die Kantele, ebenfalls ein Instrument, wird am Wasser aus Bestandteilen eines Hechtes gebaut. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein erstes Klangbeispiel vorstellen. Es trägt den Titel Der Schwan von Tuonela von Sibelius. Diese Musik nähert sich der Geschichte ohne die Verwendung von Worten, aber durch die Wiedergabe einer Stimmung. Es wird die Natur und die Atmosphäre klanglich nachgebildet. Das ist typisch romantisch. Die Parameter ordnen sich der Geschichte unter und sind bestimmend für die Gestalt des Werkes. Dies meint die formale Anlage, die Wahl der Klangprogression, der Harmonik, die Melodik und letztlich auch die Instrumentation, wie in diesem gehörten Ausschnitt. Ein zweites Werk, das ich Ihnen an dieser Stelle vorstellen möchte, ebenfalls mit Bezug auf Apollo, klingt ganz anders. Was denken Sie, ist dieses Werk früher oder später als Sibelius geschrieben worden? Einiges in der Anlage dieser ersten Takte erinnert uns an den Barock und dennoch scheint irgendetwas nicht ganz zu stimmen. Konkret handelt es sich hier um Stravinskys Apollon Musaget, einem der bedeutendsten Ballettmusiken des 20. Jahrhunderts. Die Musik ist fast ausschließlich diatonisch, sie strahlt Ruhe und Klarheit aus. Es gibt keinen Augenblick des Konflikts, im Gegenteil, nicht dramatisch und narrativ entfaltet sich das Werk, sondern es erscheint wie eine Reihe allegorischer Bilder. Diese Musik bedient sich zur Darstellung der mythischen Geschichte einer anderen Ebene. Es ist nicht die Sprache, sondern der Tanz, welcher durch Balanchine in der Zeit meisterlich dargestellt wurde. Hören wir uns noch einmal diesen Anfang und einen kleinen Ausschnitt danach an, um in diese neoklassizistische Periode Strawinskys eintauchen zu können, wo die Bezüge ganz stark in der Vergangenheit liegen und eben trotzdem rhythmische und kombinatorische Elemente dazukommen, wie sie neu sind. Aber wir es nicht mit einer Musik zu tun haben im Vergleich zu Sibelius, die eben so eine Stimmung aufnimmt, die versucht, der Geschichte eine Nachbildung zu stellen, sondern es ist für mich, für meine Ohren vielmehr ein Nebeneinanderstellen einzelner Momente, einzelner Bilder, die natürlich evozieren, aber die ohne den Tanz diese Geschichte vielleicht gar nicht darzustellen vermag. Eine Musik, die brummt und summt. Nein, eine Musik, die immer wieder ganz normal daherkommt und trotzdem sich so anfühlt wie ein Anzug, der nicht so genau passt. Es ist immer eben doch ein bisschen anders, als man erwartet. Es ist manchmal doch ein bisschen asymmetrischer in der rhythmischen Gestaltung, als man es vielleicht voraushört. Und genau dieses Spiel mit Erwartungen, dieses Spiel mit Unregelmäßigkeiten prägt diese Musik im ganz Speziellen und ist auch ganz typisch für diese Zeit und für ein Schaffen, das für diese Epoche 1920 rundherum für Strawinsky ganz typisch ist. Es ist eben diese Phase des Neoklassizistischen, es ist ein Bezug nehmen auf absolute musikalische Strukturen und die Geschichte, die dazukommt, wie erzählt, die ist für mich eigentlich nur verfolgbar dann durch den Tanz und durch die Abfolge der Bilder der Tänzer. Eine zweite Figur für die Musikgeschichte von ganz großer Bedeutung ist die Figur des Orpheus. Das Leben des Sängers Orpheus endet grauenhaft. Auf einsamer nächtlicher Wanderung gerät er in einen ausgelassenen Zug wild schwärmender, vom Dionysios ergebenen Mänaden. In rasender Wut und Gier stürzen sie sich auf Orpheus und zerreißen ihn mit bloßen Händen, so wie sie wilde Tiere zerreißen. Orpheus, der griechisch-mythische Sänger, verkörpert die menschliche Mitte zwischen über- und unterirdischer Welt. Denn er ist verbunden mit oben und unten. Er verehrt die Sonne, verehrt Apoll als seinen Meister und er findet dank dem Zauber seiner Musik den Weg zum Hades, in den er hinabsteigt, um Eurydike, seine Frau, ins Leben zurückzuholen. Dass es ihm misslingt, gehört zur Tragik seines menschlichen Schicksals. Es gibt keinen Zufall, dass er in römischer Zeit mit Christus identifiziert worden ist. Wenn Orpheus spielt, dann lauschen ihm die Fische, die Vögel, die wilden Tiere und die Bäche. Die Sonne steht still, Bäume und Steine folgen ihm, Er ist verbunden mit der ganzen Natur. Seine Musik trifft ins Herz eines jeden Geschöpfs. Wir hören ein Beispiel für die Musikgeschichte von eminenter Bedeutung mit diesem Stoff als Oper vertont. Wir hörten einen Ausschnitt aus Monteverdis Oper Orfeo, welche einen Meilenstein in der Musikgeschichte darstellt. Mit diesem Komponisten und dieser Oper hat eine unglaubliche Erweiterung der Harmonik stattgefunden. Zum ersten Mal in der Geschichte wird der starre Satz gebrochen und zugunsten der Emotion erweitert. Bis dahin gab es zwar melodische Formen, welche Schmerz, Trauer, Hoffnung etc. zum Ausdruck bringen konnten. Aber dass die Harmonik dem Schmerz, der Trauer derart folgt, ist absolut neu. Bis dato verbotene Fortschreitungen werden durch den Verlauf der Geschichte und dem Wille einer möglichst naturalistischen Darstellung legitimiert. Hier wird also schon in einem fast romantischen Sinne gelitten. Hören wir einen zweiten Ausschnitt, der dies noch einmal ganz deutlich macht. Ein Rezitativ, das Rezitativ des Ulysses.
Consola, oh.
ein unglaublich erstaunliches Dokument für eine Zeit des Barock, des frühen Barockes, eine der wirklich ersten wirklichen Opern der Musikgeschichte mit einer Ausdruckstiefe und mit einer Unterordnung des Satzes, um der Emotion zu folgen, wie sie unglaublich modern wirkt. Wenn Sie diesen Anfang hören, wenn Sie diese Bandbreite hören in der stimmlichen Gestaltung, dann ist es unglaublich modern. Sie würden nie denken, dass das so früh schon möglich war. Und dennoch ist das genau der Türöffner und natürlich der verrückteste Moment in der Musikgeschichte, der die Leute auch wahnsinnig verwirrt hat. Er hat sie vor den Kopf gestoßen. Wir kommen von einer Tradition, die fast, also unmittelbar vor Monteverdi sind wir in einem Ideal, das den Satz in seiner Reinheit pflegt, um dem lieben Gott zu dienen und um ihn ja nicht zu erzürnen, geht es um Klarheit, um Schönheit, um eine relativ simple Struktur, die so ganz einfachen Teilungsverhältnissen folgt. Teilungsverhältnissen, wie Sie es kennen aus dem Bau gotischer Kathedralen. Wenn Sie Längenproportionen zu Höhe und all diese Dinge. Es geht in der Musik also darum, ein Pendant zu finden, um dem lieben Gott zu ehren, eine Klangentfaltung zu erreichen, die genau diesem Ideal nachsteht. Und deshalb muss die Musik simpel sein, deshalb muss die Musik klar sein. Und dann kommt plötzlich so etwas. Das ist ja fast lästerlich. Müsste man sehen, dass man so tief in die Emotion, dass man so tief in den Ausdruck geht, das ist tatsächlich für die damalige Zeit eine unglaubliche Revolution. Als dritte Gestalt der Antike habe ich Prometheus ausgesucht. Prometheus will den Menschen die Geheimnisse des Feuers erbringen. Doch Zeus verweigert diese Gabe an den Menschen. Prometheus findet sich damit nicht ab und entzündet einen Fenchelstängel am Sonnenwagen des Helios. So bringt er das Feuer auf die Erde zu den Menschen. Nichts fehlt den Menschen nun, um so stark und so mächtig wie die Götter zu werden. Zeus kann das nicht gefallen, sinnt auf einen Ausweg. Der Ausweg heißt Pandora. Aus ihrer Büchse, der Büchse der Pandora, kommen Sorge, Krankheit, Leid und Schmerz unter die Menschen. Nicht nur die Menschen, auch Prometheus wird von Zeus für die Anmaßung, die Menschen den Göttern gleichzustellen, bestraft. Prometheus wird gefangen genommen und in den Kaukasus geschleppt. Zeus lässt Prometheus an den Felsen schmieden. Zeus hat sich eine ganz besondere Qual für Prometheus ausgedacht. Speise, Trank und Schlaf werden Prometheus verwehrt. Ein Adler frisst täglich von seiner Leber, welche sich immer wieder erneuert. Das geht Jahrtausende lang so. Prometheus ist ein Titan und damit unsterblich. Eine musikalische Annäherung an diese Figur bietet uns Luigi Nono. Luigi Nono ist einer der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er nutzt zwar die Sprache, verfolgt aber gemeinsam mit seinem Librettisten einen ganz besonderen Ansatz. Massimo Cacciari, der venezianische Philosoph und Textautor des Prometeo, fürs Denken allgemein fordert, trifft auch auf Nonos Neuansatz zu. Wir müssen lernen, die Pluralität der Zeiten, der Räume mit Vielheiten, mit Unterschieden zu leben. Nicht im Erreichen eines anvisierten Zieles lag für diesen neuen Nono das Entscheidende, sondern im Aufbrechen ins Ungesicherte. Im Gehen selbst, an die Stelle des klar in Ja und Nein geschiedenen trat das Mögliche, eine Offenheit nach allen Seiten hin. Kurz, ein freigesetztes Denken, das jedem geschlossenen System zutiefst misstraut. Für den Hörer des Prometeo heißt das, als Hörer aufzubrechen, seinen eigenen Hörweg in der Landschaft dieses Werkes zu suchen und stets erneut zu suchen. Prometheo erzählt keine Geschichte mit Musik von Anfang bis zum Ende. Und selbst die Texte, von denen der Komponist ausgegangen ist, sind in die Musik versenkt, werden oft auch weggelassen oder sind nur in Fragmenten erkennbar. Gacciaris Libretto selbst bereits eine Montage aus unterschiedlichen Texten in griechischer, italienischer und deutscher Sprache unterwarf Nono rücksichtslos seinen musikalischen Bedürfnissen. Die Texte dienen auch als Katalysator bei der Genese eines rein musikalischen. Die Textinhalte wurden im Klingenden buchstäblich aufgelöst. Offenheit und freigesetztes Denken sind aber nicht gleichbedeutend mit Beliebigkeit. In der monumentalen Partitur wurde jedes Detail genau fixiert und die 9 unterschiedlich besetzten Teile des Prometheo bilden ein absolut kohärentes Ganzes. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einen Ausschnitt aus dem 2. Teil dieses großen Werkes vorstellen, Io Prometheo. Es geht um die Vorstellung des Hauptprotagonisten an dieser Stelle. Und ich glaube, dass man an diesem Punkt sehr gut nachvollziehen kann, was diese pluralistische Sichtweise meint auf ein Material, ein Verständnis, das nicht mehr davon ausgeht, dass es eine Wahrheit gibt, ein Verständnis von Musik, das nicht mehr davon ausgeht, dass es nur das Lineare gibt, sondern dass es immer mehrere Perspektiven gibt und dass diese in der Musik und in der Gestaltung von Musik immer auch reflektiert werden müssen. Eine Musik, die also, wie gesagt, einer Linearität, einer einzigen, einer klaren Antwort komplett misstraut und ständig in unterschiedlichen Schichten denkt und ständig auch unterschiedliche Zeitverständnisse in den Raum stellt. Das ist ein Verfahren oder es ist eine Sichtweise der Dekonstruktion, wie wir sie in der Mitte des 20. Jahrhunderts auch aus der Philosophie kennen. Und natürlich hat das auch einen Impact auf das kompositorische Denken, in diesem Fall von Nono, der eben versucht, sich diesem Stoff anzunähern, diese Geschichte absolut ernst zu nehmen, aber sie aus einer Warte heraus zu interpretieren. Wir haben es hier plötzlich mit einer Schicht zu tun, die nicht nur darstellt, sondern gleichzeitig immer auch kommentiert zu dem, was dargestellt wird. Das führt zu einer Komplexität in der Hörlandschaft, die, wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert ist, sicherlich nicht als einfach zu beschreiben ist. Ein weiteres Beispiel möchte ich aus dem Bereich der Märchen heranziehen, und zwar Andersons Mädchen mit den Schwefelhölzern. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging ein kleines Mädchen mit bloßem Kopfe und nackten Füßen auf der Straße. Hungrig und halb erfroren schlich es einher. Das Mädchen friert erbärmlich, es zittert, bibbert, ringt nach Luft, haucht in die Hände, reibt sie am Körper, verzweifelte Versuche, sich der Kälte zu erwehren. Die Erinnerung an die verstorbene Mutter, deren Pantoffeln sie getragen und von denen sie den einen beim Ausweichen von einem vorüberjagenden Fahrzeug verloren hatte, erwärmt sie für einen Augenblick. Jedoch, die Kälte kriecht wieder herauf, der sich das Mädchen durch kindlich tapfere Heiterkeit als Königin der Nacht zu widersetzen versucht. Schließlich soll es doch die ihr anvertrauten Streichhölzer verkaufen. Stille Nacht, heilige Nacht. Das komödiantische Spiel wird überfahren, gestört durch die Jagd und den anderen von einem Knaben entwendeten Pantoffel. Letzte Erinnerung an die verzweifelt angerufene Mutter. Die Raserei verebbt, die Nacht senkt sich auf die Stadt. Schneeflocken.
Was?
Mütterchen.
Immerhin. Gymnastische.
Dies ist ein Ausschnitt aus Helmut Lachenmanns Oper »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern«. Er versucht so etwas wie eine Synthese sämtlicher bisher vorgestellter Ansätze. Dies meint der Einbezug der Sprache, die Wiedergabe der Stimmung, die konsequente Übertragung der Handlung in Musik, hier mit einem äußerst differenzierten Repertoire an geräuschhaften Klängen, und den pluralistischen Blick auf eine linear verlaufende Geschichte. Es ist deshalb so etwas wie ein Gipfel, eine absolut auf der Höhe der Zeit liegende Antwort auf die Fragestellung, wie außermusikalische Bezüge auf und in die Musik einwirken können. Zusätzlich habe ich dieses Werk auch ausgewählt, weil Helmut Lachenmann heute seinen 82. Geburtstag feiert. Ein ganz besonderer oder fast eigenständiger Typus im Bereich Märchen und Mythen gibt es im Zusammenhang mit Musik, welche ich als Nächsten Ihnen vorstellen möchte. Es ist die Geschichte von Musik über Musik. Im ausgewählten Fall geht es um den sehr extravaganten und sagenumwobenen Komponisten Carlo Gesualdo. Er war innerhalb der Musikgeschichte eine singuläre Erscheinung. Hören wir einen kurzen Ausschnitt seiner Musik und es wird sofort klar, was dieser Exzentriker für ein außerordentliches Werk hinterlassen hat. Sie hören eine Musik, die natürlich in der Renaissance verhaftet ist, aber dennoch auch wieder mit Wendungen aufwartet, mit harmonischen Fortschreitungen, wie Sie sie vielleicht auch nicht erwartet hätten. Er ist wirklich ein Eigenbrötler innerhalb der Musikgeschichte, eine unglaublich spannende und auch sehr umstrittene Figur. Um 1560 wird Don Carlo Gesualdo als Sohn des Fürsten Fabrizio Gesualdo in Neapel geboren. Der frühere Tod des älteren Bruders bestimmt Don Carlo zum Erben des väterlichen Hofes. Im Jahre 1586 heiratet er aus politischen Gründen seine Cousine, die junge und lebenslustige Witwe Donna Maria d'Alvalos. Nachdem ein Junge geboren und damit die Erbfolge gesichert ist, wendet sich Don Carlo seinen beiden großen Leidenschaften zu, der Jagd und der Musik. Tagelang ist er außer Haus, seine junge Frau schenkt er kaum mehr Beachtung. Nach knapp 2 Jahren Ehe nimmt sich die vernachlässigte Gattin einen Liebhaber, den Fürsten von Andria, Don Fabrizio, selbst verheiratet und Vater von 4 legitimen und weiteren Kindern. 2 Jahre währt die Affäre und erst als Donna Maria den um ihre Gunst werbenden Onkel Don Giulio abweist, enthüllt dieser seinem Neffen Don Carlo das Geheimnis. Der gehörnte Ehemann droht ihr. Es kommt zum offenen Streit. Trotz der Entdeckung will Donna Maria sich nicht von ihrem Geliebten trennen. Einige Tage später stellt Gesualdo ihr eine Falle. Er verlässt scheinbar den Palazzo, um zur Jagd zu reiten. In der Nacht kehrt er mit schwer bewaffneten Helfern zurück. Er erwischt Donna Maria und Don Fabrizio in seinem Bett. Mit Schwertern, Messern und Armbrust lässt er die beiden töten. Sein Status sichert ihm Straffreiheit. Sein Handeln entspricht dem Ehrenkodex. Doch gibt es einen größeren Makel? Blaues Blut rächt blaues Blut. Die Ausführung der Tat durch gedungene Lakaien, die eigene Feigheit, lassen zeitlebens schwer auf Gesualdos Gewissen. Vor diesem Hintergrund hat ein italienischer Komponist im Jahre 2000 eine Oper geschrieben, die sich genau diesem Stoff annähert. Es ist Salvatore Sciarrino. Er macht etwas, was ich deshalb in diesem Kontext sehr spannend finde. Erstens, dass er eine Musik oder eine Geschichte verwendet, die über Musik letztlich erzählt, und es geht dabei viel weiter als nur das Leben eines extrovertierten, eines exzentrischen Komponisten nachzuerzählen. Es geht auch darum, herauszufinden, was dieses Besondere dieses Komponisten sein könnte und es in eine Zeit, ins 20. oder 21. Jahrhundert zu transportieren. Wir hören den Anfang dieser Oper als Prolog. Die Stimme singt hinter dem Vorhang vom Verlust der geliebten Ehefrau. Hier drückt also das schlechte Gewissen des Komponisten durch. Die Art der Melodieführung kann man sehr schnell rückbeziehen auf das Beispiel, das Sie vorher im Original gehört haben. Und dennoch fügt er durch die Art und Weise, auch im Verlauf natürlich der gesamten Oper, eine völlig eigene Stimme dazu. Es ist letztlich dieses Spannungsverhältnis, das einen Komponisten ermöglicht, mit einer Geschichte in Musik umzugehen. Wir haben in der Musik eine völlig andere Art der Semantik. Oft nennen wir es durchaus auch sprachähnlich, was die Musik bieten kann. Und dennoch funktioniert Zusammenhangsbildung in der Musik komplett anders. Musik ist eine Erinnerungsform. Wir hören Musik und kennen das Ganze erst, wenn es verklungen ist. Das heißt, wir haben ein Bild von der Gestalt des Werkes immer nur aus der Perspektive der Erinnerung. Natürlich ist Hören, aktives Hören, auch ganz stark damit in Verbindung zu bringen, was wir Antizipation nennen. Das Spannendste, finde ich zumindest beim Hören, ist ja immer, das Gehörte wirken zu lassen und sich an der Stelle die Frage zu stellen, wie geht es denn weiter? Was kommt als nächstes? Was passiert wohl jetzt? Und das Vergleichen mit der eigenen Vorstellung, mit der Hörerwartung und dem tatsächlich Erklungenen macht sicherlich einen Reiz aus, wie wir Musik hören können in der Zeit. Die Wahrnehmung des Ganzen, aber noch einmal, passiert immer in Form von Erinnerung. Anders als bei einem Bild, wo Sie sofort den gesamten Überblick haben. Natürlich kennen Sie nicht alle Details, wenn Sie drauf geblickt haben, aber Sie können sich viel freier bewegen. Ein Musikwerk kennen Sie erst, wenn es verklungen ist als Ganzes. Erst dann haben Sie es. Und deshalb ist Musik in diesem Sinne eine Erinnerungsform. Und deshalb glaube ich auch, dass Musik uns ganz stark daran erinnert, was uns als Menschen auszeichnet, nämlich die Möglichkeit des Bewusstseins, dass wir uns erinnern können, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und ohne diese Möglichkeit des Sich-Erinnerns wäre eine Rezeption von Musik gar nicht denkbar. Wir hätten also nicht dieses Gefühl von Zeit, wir hätten nicht dieses Bewusstsein, ob jetzt bewusst oder unbewusst beim Hören von Musik, der eigenen Endlichkeit, nämlich einer Erfahrung von Zeit. Deshalb ist Musik auch eine Zeitkunst, die sich natürlich nur im Kontinuum der Zeit überhaupt entfalten kann. Und so ist es natürlich sehr, sehr interessant für uns als Musiker zu beobachten, was passiert, wenn wir uns einer außermusikalischen Geschichte annehmen und diese versuchen, in diese Welt des völlig anders Funktionierenden zu transportieren, in eine Welt zu transportieren, die mit einer anderen Art der Semantik eben funktioniert. Zusammenhang ganz anders dargestellt wird, Beziehung ganz anders dargestellt werden kann, als dies mit Sprache funktioniert. Natürlich gibt es diese Annäherung zum Beispiel bereits im Barock. Ich habe es mehrfach auch erwähnt, dass es im Barock diese Idee entstanden aus der Renaissance heraus gab, einer formelhaften Musik. Sie können barocke Musik analysieren, die melodischen Verläufe, Sie können die alle so analysieren im Sinne von Formeln. Und diese Formeln haben eine bestimmte Emotion, sie haben einen bestimmten Charakter, sie haben eine bestimmte Funktion. Es gibt also große Lehrbände, wo Sie diese kurzen Floskeln lernen können als Komponisten. Und wenn Sie jetzt ein Stück, wenn Sie eine Affektlehre, und wenn Sie das beherrschen, haben Sie die Möglichkeit, aus diesem Repertoire wie ein Setzkasten quasi eine Musik zu bauen, die bestimmten Emotionen folgt. Das ist aber trotzdem nochmal etwas völlig anderes als Sprache in diesem Sinne. Deshalb ist es aufregend und deshalb ist es spannend für mich zu beobachten, wie denn diese außermusikalischen Geschichten, die ja dadurch geprägt sind, dass sie eben einen linearen Inhalt transportieren, wie die in die Musik eindringen, wie die Musik durchdringen und wie Komponisten so unterschiedlich in den verschiedenen Epochen auf das reagieren, wie sie mit diesem außermusikalischen Teil umgehen, wie sie ihn einfließen lassen, wie stark er eben eingreift in den Fragen der Gestaltung. Wir haben es gehört in diesem ersten Beispiel, dass ja, wenn wir den Titel nicht hätten, wüssten wir dann unbedingt, dass es diese Sage ist, auf die er sich bezieht. Naja, die Stimmung, die kann man nachvollziehen. Wenn Sie diesen Epos lesen und die Musik dazu hören, glaube ich, werden Sie nicht enttäuscht sein. Ich glaube, Sie werden ähnliche Bilder evozieren. Sie werden Ähnliches erleben, wie in diesem Text zu finden ist. Und wenn Sie die Musik hören, glaube ich, werden Sie abgeholt werden von dieser Musik. Aber funktioniert sie ohne das Wort? Und das ist für uns als Musiker eine sehr, sehr entscheidende und eine komplizierte Frage. Können wir solche klaren Inhalte überhaupt transportieren ohne die Verwendung von Worten? Und wenn wir Worte verwenden, wie gehen wir denn damit um? Und damit meine ich nicht nur, wie setzen wir sie in Melodik um, sondern wie reflektieren wir die Geschichte innerhalb des musikalischen Geschehens? Welche Parameter werden beeinflusst? Und deshalb finde ich diesen Fächer, oder deshalb habe ich Ihnen heute so ja auch Stücke mitgebracht, von denen Sie vielleicht denken oder gedacht haben beim Anhören, naja, so schön ist das jetzt nicht. Ich hätte jetzt schon gehofft, dass er uns was Schönes vorspielt hier. Meistens in den Konzerten der Philharmonie klingt es ja auch anders. Ich weiß. Aber ich glaube, dass diese Beispiele gerade bei Nono oder auch bei Lachenmann uns sehr, sehr deutlich machen, in welcher Vielschichtigkeit die Problematik von Musik und Sprache zusammenwirken und wie ein Komponist des 21. oder 20. Jahrhunderts eben auf eine solche Geschichte im Sinne von linear verlaufender Geschichte, im Sinne von Bezug, Referenz der Musikgeschichte, weil es ja nie, Komponieren passiert nie im luftleeren Raum. Sie können sich der Tradition zwar verweigern, Sie können versuchen, einen Schnitt zu machen, Sie können versuchen, zu brechen gegenüber der Tradition, aber dennoch sind Sie in der Tradition, denn Sie grenzen sich ja ab und das verhält sich nicht neutral. Also reflektieren Sie immer auch die ganze Tradition. Weiter sind Sie immer als Komponist auch ein Kind der Zeit. Sie können ja nicht herausspringen. Sie können das weiter oder näher an sich heranlassen in einem Werk. Ja, aber es geht doch einfach auch darum, Erkenntnisse, Umgangsformen zu reflektieren. Und das finde ich ist sehr, sehr spannend in diesem durchaus auch abstrakten und vielleicht für manche Ohren abstrusen Beispiel von Lachenmann eben zu erleben, wie er mit Musikgeschichte, wie er mit Nicht-Linearität und Linearität umgeht, wie er Sprache in die Musik hineinholt, wie er dieses Schneien am Abend durch eine Klanglichkeit nachzeichnet, wie sie strenger eigentlich nicht sein könnte. Er verlässt den konventionellen Klang, geht hin ins Geräuschhafte und versucht einen Klang. Letztlich versucht er genau das Gleiche wie Sibelius. Er versucht mit seinen Mitteln die konsequente Annäherung an einen naturalistischen oder ein naturalistisches Klangbild zu schaffen. Er hat andere oder er nutzt andere Möglichkeiten, die jenseits des klassischen Schönklangs ablaufen. Aber der Ansatz ist letztlich ein sehr, sehr ähnlicher. Und es ist in diesem Sinne auch eine Kontinuität. Und deshalb finde ich gerade auch dieses Beispiel sehr, sehr sprechend für das, wie Musik und Sprache oder Geschichten sich gegenseitig beeinflussen. Die Frage ist ja immer auch, wie funktioniert eigentlich Oper? Das Absurdeste bei der Oper ist ja, der ist schon 5 Minuten tot und singt immer noch. Wie soll das gehen? Oder Hosenrollen sind auch so etwas, ja? Männer gesungen von einer Frau. Alles Konvention in einer hochartifiziellen Welt, die uns immer wieder vor ziemlich schwierige Fragestellungen, ästhetisch schwierige Fragestellungen stellen. Und ich finde es eine unglaublich schöne Möglichkeit, der Sprache durch diese, nennen wir es mal Unkonkretheit oder der anders funktionierenden Gegebenheit der Musik zu begegnen und diese auf einer weiteren Ebene zu kommentieren, zu interpretieren und dadurch eine Emotion in eine Geschichte zu bringen, die so beim Lesen nicht vorhanden ist. Und deshalb glaube ich, ist es auch so, dass Komponisten seit Beginn, seit es Musik gibt, sich diesen Texten auch nähern, sich an diesen Texten auch abarbeiten. Ansonsten hätte sich das nie halten können. Es ist auch immer wieder ein Weitertreiben. Es hat immer wieder, wir haben es gehört bei diesem Beispiel von Monteverdi, er wäre vielleicht ohne den Text nie so weit gegangen. Er hätte die Konvention so vielleicht nie verlassen. Also es ist auch ein sich gegenseitig bedingen, es ist ein sich gegenseitig hinausführen über seine eigenen Grenzen, ein sich überhöhen. Und auch hier schlägt sich wieder ein Bogen für mich, zum Beispiel zu Nono, zu dieser Gegenüberstellung. Es ist ein konsequentes sich auseinandersetzen mit Text und Musik und die beiden Elemente, die scheinbar nicht zusammenpassen, doch zusammenzuführen und dadurch eine dritte Ebene zu finden. Und ich glaube, dass da eine ganz große Qualität, eine ganz große Schönheit und auch ein unglaublich spannendes Feld innerhalb unseres Repertoires liegt, das ganz anders ist als die rein instrumentale Musik, das uns noch einmal in ganz andere Gebiete führen kann, das uns auch noch mal ganz anders berühren kann. In diesem Sinne wäre, glaube ich, jetzt eine gute Zeit für Fragen.
Das können Sie jetzt tun. Ganz herzlichen Dank für diesen weiten Gang von den griechischen Göttern bis zur Musik des 21. Jahrhunderts. Sie können gern Fragen stellen. Es sind vielleicht heute Menschen da, die sonst nicht kommen. Ich bin kein Papagei, wenn ich die danach nochmal wiederhole. Ich mache das nicht aus Manie oder so, sondern ich spreche die nochmal ein ins Mikrofon, damit wir die auf der Aufnahme haben. Das heißt, wenn Sie fragen, dann frage ich danach auch nochmal und dann antwortet er. Bitte schön. Also ich frage nochmal für alle, warum haben Sie nicht über Wagner gesprochen, über den doch unbedingt gesprochen werden muss, wenn von Märchen und Mythen in der Musik die Rede ist?
Ja, ich habe mich nicht einfach getan mit dieser Entscheidung gegen Wagner. Aber für mich war die Überlegung bei dieser, oder ich kann Ihnen erzählen, wie die Genese dieses Abends gelaufen ist, ist für mich erstmal ganz stark über die Musik. Also ich habe mir Musik herausgesucht, von der ich denke, dass sie wichtige Beispiele sind für Musik und Sprache, und natürlich lag da extrem viel Wagner. Und ich habe mich dann in einem zweiten Schritt halt überlegt, wie könnte man diesem Phänomen, wie gehen Komponisten um mit Sprache, also wie dringt dieses fremde Element in die Musik ein? Und ich fand dann, dass der Wagner jetzt in diesem Fächer, den ich da aufspannen wollte, uns nicht unbedingt etwas Zusätzliches, etwas Neues an Aspekten noch hinzubringt. Er bringt uns natürlich ein unglaubliches Werk von einer Tiefe und Größe, wie es wahrscheinlich auch wenig gegeben hat. Und natürlich ist es auch wichtig, dass er an dieser Stelle sich plötzlich rückbesinnt auf diese Sagenwelt der Germanen und diese Geschichten auch wieder, ich glaube, auch zu einem Zeitpunkt wieder in unser Bewusstsein bringt, wo sie vielen entschwunden sind, wo sie vielleicht auch vergessen waren. Aber es ist für mich ein Umgang mit Text und Musik, von dem ich jetzt nicht so fand, dass ich noch einen zusätzlichen Aspekt hätte bringen können. Ich hätte Ihnen schöne Musikbeispiele vorspielen können, die einfach auch sehr sprechend sind für das, wie er mit vor allem auch diesen Duktus der Sprache übersetzen kann. Das ist ja, und da kommt auch der Richard Strauss nochmal in seiner Kontinuität dazu, der auch diesen Faden für mich aufnimmt, in wie Musik oder wie Sprache so unglaublich natürlich in Musik übersetzt werden kann, wie ein Sprachduktus, ein melodischer Duktus in den melodischen Duktus übernommen wird. Das sind natürlich großartige Beispiele in beiden Fällen. Aber ich habe mich dann trotzdem eben aufgrund des nicht anderen Aspektes dagegen entschieden, auch weil ich dachte, ja, diese Stücke, die kennen Sie doch bestimmt alle ziemlich gut. Und deshalb habe ich mich erfrecht, Ihnen heute hier Stücke zu präsentieren, die Sie vielleicht so noch nicht kannten, vielleicht auch an Klänge Sie mal heranzuführen, mit denen Sie noch nicht so Berührung hatten und die vielleicht auch durchaus irritierend sein mögen, aber ich schon finde, dass sie eine große Relevanz haben innerhalb der Musikgeschichte.
Gibt es noch weitere Fragen an den Referenten? Ich würde noch eine anschließen. Das zu den Werken kommt ja auch noch der Raum als Erzählraum, in dem Musik aufgeführt wird. Dann doch noch abschließend die Frage vielleicht an den Orchestermann. Wie erzählt man Geschichten, vielleicht bin es ich, wie werden Geschichten dann nochmal anders erzählt, wenn sie im Raum stattfinden? Und welche Möglichkeiten haben Sie da, um vielleicht auch ein Publikum zu gewinnen, das Sie sonst nicht haben? Also zum Beispiel um Publikum dazu zu gewinnen, das sonst nicht kommt ins Konzert. Durch besondere Aufführungssituationen, durch bestimmte Erzählräume.
Ja, für uns, jetzt mal ganz, das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr praktischer Aspekt, ja. Quasi meine Arbeit, aber ich würde sagen, das Spannungsverhältnis für das, was wir tun mit dem Orchester, ist so ein Dreieck. Von der Frage erstens einmal, was wird überhaupt gespielt, welche Werke, wie werden sie interpretiert, also die Rezeption und die Rezeptionsgeschichte, und wie werden sie ins wie werden sie aufgeführt? In welcher Form, in welches Format werden sie aufgeführt? Und diese drei Aspekte sind so, glaube ich, ganz zentrale Größen beim Bestimmen, wie eine Ausrichtung eines Programms im Sinne von Gesamtprogramm stattfinden kann. Und ich nehme an, Sie spielen an auf gewisse Projekte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann kann es natürlich tatsächlich sein, dass ein anderer Raum einen Zugang zur Musik ermöglicht oder einen andersartigen Zugang zur Musik ermöglicht, wie er in einem tradierten Raum, der für Konzerte vorgesehen ist, nicht zu erleben ist. Also hier wäre eben dann das, wahrscheinlich das, was Sie meinen, dieses Narrativ des Raumes, der sich ja nicht neutral verhält zur Darstellung, spielt dann eine Rolle. Spielt aber deshalb erstmal eine Rolle, weil er ungewohnt ist, weil er anders ist als normal. Und dass ja, ich denke, dass das in gewissen Konstellationen eine Wahrnehmung von Musik ermöglichen kann, die in einem anderen Kontext nicht vorhanden ist. Es gibt ja natürlich auch die andere Erklärung, dass man das als reine, in die eventhafte Schiene drängt, im Sinne von, ja, man muss halt irgendwie besonders schreierisch oder besonders absurde Ideen haben, damit sie überhaupt noch auffallen. Dieser Aspekt, ja, ist vielleicht auch nicht von der Hand zu weisen, oder würde man vielleicht gerne unterstellen. Ich habe da ein paar Argumente dagegen, aber natürlich ist es ein wichtiger Aspekt. Aber woran ich wirklich glaube, ist, dass da schließt sich, glaube ich, dann schon ein bisschen eine Antwort, dass sich der Raum eben in diesem in der Form der Darstellung überhaupt nicht neutral verhält zu den anderen Punkten, also zu wie nehme ich Musik wahr und wie interpretieren wir Musik. Und da glaube ich tatsächlich, dass man an einem dieser Parameter mal dreht und extrem dreht, auch tatsächlich einen Einblick erhalten kann und einen Ausblick auf Werke, wie man sie sonst in einem anderen Kontext vielleicht nicht erhält. Es ist ja immer so, wenn Sie etwas ändern, Sie gewinnen etwas, Sie verlieren aber auch etwas. Das ist ja nie nur in eine Richtung. Und ich glaube aber schon daran, dass es Momente geben kann, wo es möglich wird, Dinge zu erleben, Dinge darzustellen in einem Kontext, auch in einem Kontext, in dem wir leben, also auch unseren Lebensraum durch Musik wieder einmal anders wahrnehmen können, dass uns einen Einblick auch in uns selbst ermöglicht. War das so eine Antwort auf die Frage? Was war nochmal die Frage?
Ganz allerbesten Dank. Dann schließe ich mit der Aufforderung: Finden Sie die Musik, finden Sie sich selbst, hören Sie heute Abend unter der Dusche noch ein bisschen Radio und gehen Sie vor allem in die philharmonischen Konzerte. denn sehr viel besser können Sie Musik hier im Umkreis nicht bekommen. Das ist als Werbeblock dann doch noch zum Ende und einen schönen Abend.